Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Willkommen zu dieser Sendung, heute mit Tanja Runo im Studio, vor allem aber mit Eva Kanzig-Kirschbaum, Forscherin, Spurensucherin in den Weiten des historischen Zweistromlandes zwischen Euphrat und Tigris, was sich zunächst weit weg anhört, zeitlich und geografisch, aber es gar nicht unbedingt ist, wenn man die Spuren genauer betrachtet, die diese Gesellschaften zum Teil auch in unserem hiesigen Alltag hinterlassen haben. Frau Kanzig-Kirschbaum ist Professorin für Altorientalistik an der Freien Universität Berlin, Senatorin der Deutschen Forschungsgemeinschaft und Mitglied im Vorstand des Kronoi-Forschungsprojektes zum Thema Zeitforschung und Zeitmanagement in antiken Gesellschaften und sitzt mir jetzt gegenüber im gebotenen Sicherheitsabstand. Guten Tag, Frau Kanzig-Kirschbaum.
Ich grüße Sie, Frau Runo.
Wie würden wir uns jetzt auf Akkadisch oder Sumerisch begrüßen?
Da würden wir vielleicht sagen Schulmu oder Shalam, so etwas. Also Frieden, Wohlbefinden.
Das ist ja immer nett zum Eingang unseres Gesprächs. Ja,
genau.
Sie haben mir unerwartet was mitgebracht. Mhm. Das liegt hier neben mir in so einem Küchenkrepp. Ist so etwa Handteller groß, würde ich sagen. Und ist ein Abguss einer Tontafel.
Ja, das ist eine Tontafel, die 1984 an einer Ausgrabung am Chabur, das ist ein Nebenfluss des Euphrat, in Syrien gefunden worden ist. Und sie stammt aus dem 13. Jahrhundert vor Christus. Man kann sogar genauer noch datieren, ist geschrieben worden, vermutlich im Jahr 1215.
Und was steht da jetzt drauf geschrieben? Also für mich sieht das so ein bisschen aus wie irgendwas, womit man einen Käse eingewickelt hat oder so. Es ist einfach eine Struktur. Zeichen zu erkennen, ist für mich da ganz schwierig.
Ja, das ist eine Übungssache, nicht? Das ist Keilschrift in Ton. Das sind also dreidimensionale Zeichen, die mit einem Schilfrohrgriffel in feuchte Tonoberfläche eingedrückt werden. Und dann lässt man das aushärten und kann das dann aufbewahren oder verschicken oder was immer damit machen. Das Stück, was wir hier sehen, was ich mitgebracht habe, ist ein Brief eines, wie man vielleicht sagen, Geheimdienstoffiziers aus dieser Zeit, der dem örtlichen Großvezier berichtet über eine voraussichtlichen Tross des Königs von Assyrien zusammen mit Leuten, von denen wir gar nicht wussten, dass die da unterwegs waren, nämlich mit Gefangenen, dem kassitischen König, also dem König von Babylon und anderen. Und in diesem Brief werden da eine ganze Menge Details ausgebreitet, die für den Adressaten ganz spannend waren und für uns so ein kleines Puzzlestück eigentlich von regionaler politischer Geschichte darstellen.
Aber können Sie jetzt mal einen Satz vorlesen, was da jetzt so wirklich drinsteht?
Was da jetzt so wirklich drinsteht, also ich kann das auf Deutsch sozusagen übersetzen, also das fängt so an meinen Herrn Assur-iddin, sprich dein Diener, und dann hier ist alles wohl, ich möchte dir mitteilen auf deine Anfrage, was damals passiert ist. Jetzt kommt der König mit seinen Frauen und es sind nicht nur die assyrischen, sondern auch die kassitischen Frauen dabei. Und sie bringen so und so viele Leute mit sich mit, bereite das und das vor. Ich habe gehört, dass außerdem noch der König, der kassitische König dabei ist. So in etwa in diesem Ton geht das.
Das heißt, die Post musste aber schneller sein als der König selbst.
Die Post ist schneller als der König selbst. Wir können das ausrechnen. Der Text ist datiert, hat ein Tagesdatum. Und wir wissen, dass als der Brief abgeschickt wurde, diese Gesandtschaft noch 10 Übernachtungen vor sich hat. Und wir können jetzt in alle Richtungen gucken, woher der gekommen ist und das auf der Landkarte so abzirkeln, von wo aus die wohl unterwegs gewesen sein könnten.
Das ist ja jetzt ein hochoffizielles Dokument, ne, aus dem staatlichen Archiv. Mhm. Sie haben aber gesagt, Sie finden wahnsinnig viel, was so aus dem Alltag der Menschen erzählt. Mhm. Das fand ich ganz faszinierend, weil ich gedacht habe, Schreiben war ein Privileg, schreiben zu können. Ich hätte gedacht, dass da nur Schriftgelehrte geschrieben haben und nicht der gemeine Bürger, sag ich mal?
Also das ist, muss man sich vorstellen, natürlich sind das alles Gesellschaften mit begrenzter Schriftlichkeit gewesen. Das heißt, wenig Leute konnten schreiben und wenig Leute konnten lesen. Aber es gab natürlich professionelle Schreiber, zu denen man hingehen konnte. Die saßen dann auf dem Marktplatz und wenn man da ein Schriftstück auszufertigen hatte, zum Beispiel für eine Behörde, ja, dann hat man das eben schreiben lassen. Das ist die eine Methode, da kriegen sie natürlich dann offizielle Dinge, aber wir haben eben doch erstaunlich viele Menschen, die doch rudimentäre Schriftkenntnisse hatten und private Briefe geschrieben haben. Und diese privaten Briefe findet man bei Grabungen in den Häusern der Personen, den Familien. Die werden in Tontöpfen aufgehoben oder manchmal sind sie auch bloß in der Ecke gestapelt. Und da finden sie ganz erstaunliche Berichte aus dem Alltag, kleine Reminiszenzen, was passiert ist, wie es den Kindern geht, was mit den zweiten und dritten Frauen los ist, warum man wieder nichts mit zu essen mitgeschickt hat. Also die ganze Bandbreite von kleinen Nachrichten, die wir uns eigentlich so gar nicht sonst vorstellen könnten, wenn das nicht aufgeschrieben worden wäre.
Was ich spannend fand von dem, was Sie eben erzählt haben, dass offenbar wahnsinnig viel aufgeschrieben wurde und dass man noch gar nicht genau weiß, wer das eigentlich aufgeschrieben hat. Also ob es jetzt wirklich nur diese paar Schreiber waren, die man dann offiziell beschäftigen musste oder ob es doch verbreiteter war?
Also das wird man sicher differenziert betrachten müssen von Epoche zu Epoche. Nicht? Wir haben zum Beispiel im 19., 18. Jahrhundert vor Christi Geburt in Nordmesopotamien eine Phase, wo wir ein weit gespanntes Netz von Kaufmannskolonien hatten, die bis weit nach Anatolien hineinreichten. Und aus dieser Zeit haben wir eine große Korrespondenz. Und da wissen wir, dass auch die Frauen aus diesen Familien natürlich geschrieben haben. Genauso wissen wir das zeitgleich aus der Region am oberen Euphrat und aus Babylon, wo in den Familien es offensichtlich mindestens einen gab, der schreiben konnte. Also das muss man so ein bisschen differenzieren, weil wir einfach da so wenig statistisches Material, aber wahnsinnig viel Texte haben und weil die Texte uns so dominieren. Ja, also die entfalten eine unglaubliche Sogkraft, dass das natürlich auch wiederum einseitig ist und dass wir von ganz vielen Menschen überhaupt nichts wissen, das muss man sich dann auch klar machen.
Ich habe auch gelernt bei der Vorbereitung, dass es als Altorientalistin nicht reicht, wenn man jetzt nur ein oder zwei alte Sprachen des Vorderen Orients sich drauf schafft. Wie viele muss man ungefähr sich beibringen, damit man so halbwegs was rausfinden kann?
Naja, man muss ein bisschen differenzieren. Wir haben drei sogenannte Hauptsprachen. Das ist das Sumerische, das ist die älteste gesprochene Sprache aus dieser Region, die wir kennen. Wir haben das Akkadische, das ist vielleicht die am weitesten verbreitetste Sprache. Und das Hethitische, das wird im Anatolien im zweiten Jahrtausend vor allem benutzt. Und die drei muss man auf jeden Fall also in irgendeiner Weise können. Und dann gibt es eine ganze Menge von Sprachen, da sind einfach die Textbestände etwas kleiner, aber es ist nützlich, wenn man Ugaritisch kann, wenn man Elamisch kann, wenn man auch ein bisschen Urartäisch kann, wenn man Hurritisch kann und so weiter. Also da gibt's
wie
so
viele dieser Sprachen sprechen Sie?
Naja,
sprechen. Oder lesen Sie, sagen wir.
Also lesen, die meisten davon habe ich studiert und viele davon kann ich eigentlich einigermaßen gut übersetzen. Meine Hauptsprachen, in denen ich mich hauptsächlich bewege, sind vor allem das Akkadische und das Sumerische. Aber ich habe natürlich Hebräisch gelernt und ich habe Aramäisch und Phönizisch gelernt. Und wenn ich mich da hinsetze, naja, dann geht das dann schon.
Sagen Sie mit der größten Selbstverständlichkeit. Aber ist das Talent oder Disziplin bei Ihnen?
Das ist Disziplin. Also ab der dritten geht es ganz einfach, muss man auch sagen.
Das ist gut zu wissen. Also es ist ein vielsprachiger, ein multiethnischer und ein reich vernetzter Kulturraum, über den wir da sprechen. Der wo genau liegt? Können Sie das noch mal ein bisschen eingrenzen?
Der Kulturraum, den definieren ja wir, ne? Und diese Definition ist eine Mischung aus geografischen, politischen und kulturellen Merkmalen. Das Zentrum, würde man sagen, sind die zwei Ströme, Euphrat und Tigris, von ihrem Quellraum, also im Taurus, in Anatolien, bis runter an den Persischen Golf. Und dann haben wir diese Talaue, deswegen sagt man Zweistromland, also die Flussregion als solche. Und dann gibt es aber Weiterungen nach Norden, weit hinein nach Zentralanatolien, dann fast auch Teile Kleinasiens bis an die kleinasiatische Küste, das ist zeitlich unterschiedlich. Im Westen dann die Levante gehört zum Alten Orient dazu und die altorientalischen Herrscher haben es bis Zypern geschafft, immerhin. Im Süden ist die arabische Halbinsel so ein bisschen in ihrem nördlichen Teil, gehört in diesen Bereich hinein. Dann die Küstenlinie zum Persischen Golf und dann weit hinein nach Iran, also Susa, Persepolis, die persischen Kulturen, das gehört alles zum Alten Orient in unserer westlichen Definition dazu.
Und zeitlich? Können Sie das da mal so ein bisschen einfassen?
Ja, zeitlich würde man sagen, da fängt es für uns an, interessant zu werden, etwa zwischen 12.000 und 10.000 vor Christus. Das ist der Prozess der Sesshaftwerdung, die also die Menschen aus Jäger- und Sammlerkulturen zu räumlich vernetzten Gruppen, die dann auch ein bisschen bodenständig sind. Da ist die Südtürkei mit Göbekli Tepe ein ganz wichtiger Ort. Und dann ab 6000 beginnen die großen Städte im Zweistromland und ab dem späten 4. Jahrtausend beginnt die Schrift. Und dann haben wir eine künstliche Grenze. Im Grunde genommen mit etwa der Zeitenwende gehen die Keilschriften zu Ende. Und dann sprechen wir eigentlich nicht mehr von den altorientalischen Reichen, sondern dann sind da eben die römischen und die parthischen und später dann die ganzen Nachfolgekulturen, die dann diesen Raum erobern.
Also es ist vor allem dieser Zeitraum, in dem die Keilschrift gebräuchlich war, mit dem Sie sich beschäftigen.
Das ist mein Schwerpunktgebiet, genau.
Also ein paar tausend Jahre und so ein paar Dutzend Völker wahrscheinlich, alles zusammen. Ein paar Namen haben wir eben schon genannt. Das ist jetzt nichts für Leute, die sich schnell verzetteln wahrscheinlich.
Nee, aber es ist natürlich ein unglaublicher, wenn Sie so wollen, Erfahrungsraum, den man da abschreiten kann. Nicht, man kann ja ganz unterschiedliche Maßstäbe für die Forschung anlegen. Man kann sagen, man möchte sehr kleine, ganz detaillierte, praktisch Mikroansichten betrachten. Und man kann sagen, ich möchte große Zeiträume, langfristige Entwicklungen, Brüche beobachten. Ich kann mir anschauen, also wenn wir jetzt über aktuelles Geschehen sprechen, was bei Seuchen passiert in solchen Gesellschaften. Ich kann mir aber auch anschauen, was mit einer einzelnen Familie passiert über 2, 3 Generationen. Und das ist vielleicht das Spannende, dass eben dann doch die Prozesse und die Reaktionen von Gesellschaften auf bestimmte Herausforderungen eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen.
Ein paar moderne Sprachen sollte man auch noch sprechen zusätzlich. Mhm. Italienisch gehört mit Sicherheit auch darunter und das kommt uns jetzt zu Pass. Sie haben sich einen italienischen Musiktitel gewünscht und ich habe mitbekommen, dass über Ihre Musikliste heiß diskutiert wurde in der ganzen Familie. Wie wurde denn der Name Antonello Venditti aufgenommen im Familienrat?
Antonello Venditti ist eigentlich für den größeren Teil des Familienrats völlig unbekannt gewesen, denn der stammt aus meiner, sagen wir mal, römisch-italienischen Phase. Ich habe eine ganze Zeit lang in Italien gelebt, gestudiert und ausgegraben und in den 80er Jahren waren das einfach die Liedermacher, die dort gesungen haben. Also für meine Kinder war das irgendwie so ganz überraschend, muss man sagen.
Eine neue Facette entdeckt.
Genau.
An der Mutter. Und der Titel bezieht sich auf den Roman von Milan Kundera, ne?
Ja. Mhm. Genau.
Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins.
So ist es. Mhm. So ist es.
Und sonst, gibt es irgendwas zum Text noch zu sagen? Oder ist es eher einfach so ein Lebensgefühl,
ist was einfach aus dieser Zeit kommt? Ein Lebensgefühl, was sich mit der Zeit verbindet und was, glaube ich, auch mit diesem Titel sehr gut wiedergegeben ist.
Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk mit Musik, die sich Eva Kanzig-Kirschbaum gewünscht hat, Altorientalistin und Professorin an der Freien Universität Berlin und die ich vor meinem geistigen Auge jetzt auf der Vespa durch Rom flitzen sehe. Ist auch ein ganz schöner Macho-Song eigentlich, ne?
Es ist ein totaler Macho-Song, aber es steht ziemlich genau für das Lebensgefühl dieser Zeit. Auch, ich meine, als Studentin, ich habe am Kolosseum gegraben, da an der Metasudans. Und das war einfach eine Zeit, wo das jeden Tag sich geändert hat. Und trotzdem schien das eben diese unendliche Leichtigkeit, die da mit verbunden war, bei allen Schwierigkeiten. Es gab noch keine Erasmus-Studienaustausche oder sowas. Man ist da hingegangen und musste sich da durchfragen und durchkämpfen. Und ich habe an zwei Universitäten gleichzeitig studiert. Und das hatte den Vorteil, dass die eine nie wusste, wo ich eigentlich jetzt war. Ich konnte immer sagen, ich bin an der anderen und habe dann immer ganz andere Sachen gemacht.
In Wirklichkeit sind Sie mit dem Mofa rumgefahren.
Natürlich, natürlich.
Wenn es darum geht, Frau Kanzig-Kirschbaum, wo kommen wir her? Wo wurden unsere Werte geprägt? Die Philosophie, die Schriftkultur, unser politisches System und so weiter. Da verweisen wir immer gerne auf die Antike. Und beim Wort Antike, was sehe ich vor mir? Platon, Sokrates, die Akropolis, kurz die Griechen. Warum wissen wir über die mesopotamische Antike so wenig? Mal angenommen, dass es nicht nur mir so geht.
Ja, das hat, glaube ich, vor allem zwei Gründe. Der eine Grund ist der Lehrplan des deutschen Gymnasiums im weitesten Sinne, der geprägt wurde eben durch diese sogenannten klassischen lateinischen und griechischen Autoren, die, das muss man ja sagen, durchaus ganz schön viel über den alten Orient berichten, auch durchaus vielseitig und kenntnisreich, aber das hat man sozusagen nicht zum Thema gemacht, sondern das war nur Inhalt, aber nicht wirklich ein Erfahrungsraum. Also das eine ist sozusagen unser Schul- und Bildungssystem. Und das andere ist, dass diese Kulturen relativ spät entdeckt worden sind. Nicht? Wir sind hier in Europa durch eine Phase des Klassizismus gegangen. Wir haben sozusagen ein lebendiges Erbe der Antike irgendwo auch vor Augen. Selbst hier in der Bundesrepublik gibt es ja Teile, die noch also sozusagen im Inneren des römischen Limes lagen, sodass man da einen vielleicht mehr oder weniger doch konkreten Bezug dazu haben konnte. Während der alte Orient, das sind Räume, die fast völlig verschwunden sind. Und zwar sowohl von der Oberfläche, wenn Sie vor 200 Jahren Mesopotamien rumgefahren sind, da an Euphrat und Tigris haben Sie zwar Ruinenstätten gesehen, aber denen konnte man nicht ansehen, was da eigentlich unterm Lehm liegt. Und die Wiederentdeckung dieser Kulturen, die fällt eigentlich in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Das heißt, ab 1850 hatte man so ungefähr eine Idee, was da eigentlich alles verborgen liegt. Und erst seit ungefähr 100 Jahren können wir einigermaßen sicher diese Texte lesen, haben das entziffert, verstehen die Sprachen so einigermaßen. Und das heißt, dass ist ein Raum, der sich erst jetzt so für uns erschließt und von dessen Bedeutung für unsere Ursprünge wir eigentlich erst jetzt durch die Aufarbeitung dieser Zeugnisse ganz neue Erkenntnisse gewinnen.
Sie haben eben gesagt, die Griechen haben viel berichtet. Sie haben aber auch schon mal zugespitzter formuliert und gesagt, die Griechen haben alles geklaut, wofür wir sie heute bewundern. Was haben Sie denn zum Beispiel von Ihren Nachbarn und Vorfahren im vorderen Orient geklaut? Über was für kulturelle Errungenschaften reden wir da?
Also, die Griechen haben alles geklaut, geht zurück auf eine Schrift des christlichen Mönches und Bischofs Eusebius von Caesarea, der das in einer Schrift über die Griechen behauptet hat. Aber wir können inzwischen sicher sagen, dass Teile der Zeitrechnung, mathematische Kenntnisse, astronomische Kenntnisse, auch das gesamte System der Divination, also die Erkundung der göttlichen Pläne durch die Beobachtung von Zeichen in der Natur, dass das alles doch mehr oder weniger mesopotamische Wurzeln hat. Dazu gehört auch viel medizinisches Wissen. Also große Teile der sogenannten Wissenskultur des Hellenismus und der römischen Zeit gehen eigentlich auf einerseits mesopotamische und auf der anderen Seite ägyptische Vorarbeiten, Repositorien zurück.
Aber was ist denn in unserem Alltag davon angekommen? Wir haben uns eben zum Beispiel Uhren angeschaut.
Also das ist immer so ein vielleicht verblüffendes Beispiel, dass einfach das System, die Darstellung der Zeit, die wir uns gewählt haben für unsere Kultur, dieser Kreis, diese 360-Grad-Fassung, der Tag mit 2 mal 12 Stunden, die Stunde mit 60 Minuten und die Minute zu 60 Sekunden, das geht tatsächlich auf die altorientalischen Kulturen zurück, die schon ganz früh ein Jahr mit 360 Tagen konzipiert haben, mit 12 Monaten zu 30 Tagen, also dieses sogenannte Bankjahr, ne, was wir ja heute noch kennen, und die eben auch ein Zeitsystem hatten, was auf diesem Hexagesimalsystem basierte. Und das haben wir bis heute. Und,
Hexagesimales System ist auf 60.
Das ist die Basis ist 60, nicht? Und hat Vielfache und Teiler von 60. Die Idee ist immer, dass 60 eine Zahl ist, die ganz durch ganz viele Dinge glatt geteilt werden kann. Ob das jetzt stimmt, das werden wir nie wissen. Also das ist richtig, nicht? Aber ob das der Grund dafür war, dass das Hexagesimalsystem sich durchgesetzt hat, ist eine andere Frage. Aber es ist schon ein tolles System. Man muss sich nur klar machen, dass natürlich ein Tag mit 12 Stunden im Winter anders aussieht als im Sommer, weil die Stunden keine vollen Zeitstunden sind, sondern Saisonalstunden. Das heißt, die 12 Teile des Tages, die verändern sich. Im Sommer haben sie eine lange Hellphase und da verteilen sich die 12 Stunden auf die Zeit zwischen praktisch die Lichtphase und auf die Nachtphase.
Also Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Start und
das Endpunkt.
Heißt, im Sommer, wenn Sie viel arbeiten wollen, machen Sie immer die Tagschicht und im Winter, wenn Sie viel arbeiten wollen, machen Sie immer die Nachtschicht. Ja?
Oder umgekehrt. Oder andersrum, ja. Sie haben aber auch mal die Entstehung der Demokratie mit diesem Kulturraum in Verbindung gebracht. Und das ist ja was, was man wirklich immer mit Griechenland assoziiert,
ja,
eigentlich.
Ja, also da müssen wir uns jetzt nicht missverstehen. Nicht? Also wir wissen über die griechische Demokratie oder die Demokratien, wie sie in Griechenland praktiziert worden sind, sehr, sehr viel mehr. Und das war sicher, der Begriff stammt aus dem Griechischen. Wir haben keinen äquivalenten Begriff in den altorientalischen Sprachen. Aber wir wissen, dass bestimmte Formen der Partizipation, also der Mitwirkung der Bevölkerung an der Entscheidungsfindung in bestimmten Gesellschaften im Vorderen Orient auch praktiziert worden sind. Und man kann sich fragen, natürlich, weshalb ist die nicht so weiterentwickelt worden, wie wir das dann in Griechenland finden. Aber Anfänge von Teilhabesystemen finden wir dort auch.
Ich habe mal gehört, dass es mehr Texte in Keilschrift gibt als Texte auf Latein. Stimmt das?
Ja.
Die man bis jetzt ausgegraben hat. Das heißt, sie sitzen auf einem riesigen Scherbenhaufen. Es gibt unendlich viele weiße Flecken. Und Dinge, die man überhaupt noch nicht weiß. Wie ist denn das, wenn man in diesem Bereich forscht, jahrelang, kommt es dann manchmal vor, dass einem dann immer noch dieses entscheidende Puzzleteil fehlt, um irgendwie was abzuschließen oder diesen Durchbruch zu schaffen?
Ja, also das kommt schon vor. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist einfach auch fantastisch, denn sie sind sozusagen, man gerät da nicht irgendwie in Konkurrenzgefühle. Es ist so viel da, ich versuche das auch den Studierenden immer zu sagen, wir brauchen dringend Verstärkung und dass man als Historiker nie das endgültige Ergebnis hat, das ist etwas, das lernt man im ersten Semester und das gilt auch für die Übersetzung von irgendwelchen Geheimdienstbriefen. Ja, das ist eine Interpretation. Manche Worte, da werden wir vielleicht nie wissen, wie man sie übersetzt. Ne? Also diese ganzen Pflanzen, das ist ja gruselig. Ja, also das sind hohe Spezialisten, die dann Vermutungen machen, wofür dieses oder jenes möglicherweise diente und welche Pflanze das war. Also da wird es immer ein Teil Unbekanntes geben und das ist auch gut so. Ja, also es macht einen ein bisschen vorsichtig mit absoluten Formulierungen. Man kann sich nur annähern, man kann vermuten. Man muss methodisch sauber arbeiten, sagen, das hier sind Fakten, die kann ich belegen und hier beginnt die Spekulation mit der und der Wahrscheinlichkeit. Aber das ist auch schön, ja, das macht Spaß.
Ja, aber es ist doch auch so, dass, wenngleich es so faszinierend ist, es auch so ein bisschen Nachwuchssorgen gibt, oder?
Ja.
In dem Fachbereich.
Ja, natürlich.
Woran liegt es?
Es liegt sicher mit daran, dass unter betriebswirtschaftlichen Gründen man einem jungen Menschen nicht unbedingt zu einem Studium der Altunterlistik raten würde, weil natürlich die Berufsaussichten innerhalb Deutschlands doch eher begrenzt sind, auch wenn man sagen muss, dass wir hier im Vergleich international relativ viele Universitätslehrstühle haben, nämlich 12. Und dass wir doch ein hohes Aufkommen an Forschungsprojekten haben, die durch Drittmittelgeber gefördert werden, aber die Lebenszeitstellen, die können Sie sich an zwei Händen abzählen. Ne? Also neben diesen Professuren gibt es das praktisch nicht. Das heißt, das müssen Leute sein, die wirklich motiviert sind am Gegenstand, bereit sind, eventuell auch dann später im Ausland zu arbeiten. Und dann brauchen Sie einfach ein Durchhaltevermögen. Sie müssen das wirklich tun wollen. Was vielleicht auch im Augenblick ein bisschen schwierig ist, man kann so schwer in diese Länder reisen. Natürlich können Sie nach Irak reisen, aber als ich studiert habe, haben sich all diese Länder waren offen. Man konnte da hinfahren. Klar, Sie brauchen ein Visum und so, aber man konnte problemlos in diesen Ländern reisen und unterwegs sein. Und im Augenblick ist das sehr schwierig. Und das ist sicher nicht etwas, was das Interesse an einem Studium fördert.
Ja. Bis zu den Nachrichten, Frau Kanzig-Kirschbaum, hören wir jetzt noch Musik. Und zwar von einem spanischen Komponisten, Joaquín de Rodrigo, aus seinem Concierto de Aranjuez, Konzert für Gitarre und Orchester aus dem Jahr 1939. Was verbinden Sie mit diesem Stück?
Mit diesem Stück verbinde ich so ein bisschen eine Revolte, Revolution auch gegen herrschende Ideologien. Es ist einfach eine technisch und tonal interessante Musik, die ich sehr liebe. Und es ist einfach gute Musik, vielleicht.
Er hat es in Paris geschrieben, ne? Ja. Während in Spanien der Bürgerkrieg tobte und hat sich erinnert an die Frühjahrsresidenz der spanischen Könige, also andere Zeiten. Willkommen zurück bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Die Altorientalistin Eva Kanzig-Kirschbaum ist heute zu Gast und hier kommt ein weiteres akustisches Mitbringsel von ihr für diese Sendung.
For my own part, I have never had a thought which I could not set down in words with even more distinctness than that which I conceived it. There is, however, a class of fancies of exquisite delicacy which are not thoughts, and to which as yet I have found it absolutely impossible to adapt to language. These fancies arise in the soul, alas, how rarely, only at epochs of most intense tranquility, when the bodily and mental health are in perfection, and at those mere points of time where the confines of the waking world blend with the world of dreams. And so I captured this fancy, where all that we see or seem is but a dream within a dream.
Wie so ein Herzschlag, ne, dieser Rhythmus. Ein Text von Edgar Allan Poe war das, adaptiert vom Alan Parsons Project. Alan Parsons kenne ich als legendären Toningenieur der Beatles und später bei Pink Floyd. Hier mit der Platte Tales of Mystery and Imagination. Mit lauter Texten von Edgar Allan Poe, die hier akustisch inszeniert werden. Frau Kanzig-Kirschbaum, wie sind Sie auf diese Aufnahme gestoßen?
Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wann ich das zum ersten Mal und weshalb in die Hand bekommen habe. Ich war fasziniert von dieser Umsetzung von Sprache in Musik. Das ist ja in gewisser Weise auch das Leitthema, was Poe da auch selbst vorgegeben hat mit den Worten, die am Anfang von Parsons eingesprochen worden sind. Für mich ist heute und eigentlich die ganzen Jahre, seit ich mich diese Aufnahmen begleiten, dieses Stück eigentlich eine Art Umsetzung auch von guter Forschung, von Projektforschung. Es gibt da sozusagen den Rhythmus der Fakten, der Ergebnisse, der Daten, die man hat. Und dann bildet sich da wie in dem Alan Parsons Project eben ein Team drum. Und die verschiedenen Stimmen in diesem Team, die Diskussion, der Dialog, das ist das, was für mich sich mit dieser Musik verbindet. Und auf der anderen Seite eben diese Idee, dass man Vorstellungskraft braucht, Imaginationskraft, Träume und auch der Versuch, Ergebnisse in Worte fassen zu müssen. Also für mich ist das eigentlich ein Symbol von Forschung mit Kommunikation, mit Arbeitsweisen in musikalischer Form.
Interessant. Und Tales of Mystery and Imagination, das passt auch nicht schlecht zum Gesprächsthema heute, dem Orient.
Ja, also der Orient ist ja...
dem, was wir daraus gemacht haben.
Das ist etwas, was wir gemacht haben. Mhm. Nicht? Der Orient ist ein Konstrukt. Also Oriens ist eben das Gegenstück zu Okzidenz, ist der Ort des Sonnenaufgangs und der Ort, aus dem das Licht kommt. Auch das war ein abendländischer Kampfbegriff. Und natürlich hängt an diesem Begriff genauso wie an der Bezeichnung Altorientalistik eine gewisse Konstruktion, in der der Orient auch als Gegenraum zum Westen konstruiert wird, in dem dann auch ideologische Gegenbilder eingeschrieben werden, Gegenbilder von Verlotterung, von Despotismus, von Unfähigkeit zum Fortschritt und so weiter und so fort. Also lassen sich ganz viele Narrative finden, die in dieses Orientbild je nach Zeithorizont, in dem man schaut. Nicht im 19. Jahrhundert ist es ein anderes als im 20. oder im 21., aber immer ist es das andere. Dem kann man auch nicht wirklich entkommen, aber man muss sich dessen bewusst sein und man muss sich klar machen, dass diese Konstruktionen auch Einfluss nehmen auf unsere Deutungen von historischen Befunden. Denn wir stellen die Fragen, die wir stellen, immer aus unserer eigenen Zeit, unserer eigenen Kultur, unserer eigenen Biografie heraus. Und dadurch kommt da etwas hinein, was man so im modernen Wissenschaftsenglisch Bias nennt. Eine Verzerrung, der man sich nur bedingt überhaupt entledigen kann. Und dieser Graben zwischen der klassischen Antike und denen, die da auch noch sind, ne? Das ist auch Teil dieser Narrative oder Diskurse, wie man möchte. Und ich finde das wichtig, dass wir einfach auch an unseren Universitäten und in der Forschung diese Dichotomien jetzt mal ad acta legen und überschreiten und einfach sagen, Archäologie und Geschichtsforschung ist immer ein universales Projekt. Ja? Und da müssen viele Gesellschaften und Forscher aus der ganzen Welt zusammenarbeiten, um diese Verzerrungen zumindest maßstäblich zu machen. Ja?
Wie ist denn da die Kommunikation oder die Zusammenarbeit mit Forschern in den Ländern selbst?
Grundsätzlich ist das sehr gut. Also die Zeit, die ich kenne und das, was ich aus Erzählungen meiner Vorgänger und Lehrer kenne, gab es eigentlich immer und seit den 70er Jahren verstärkt eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir haben zum Teil gemeinsame Ausbildungsbiografien. Viele von den Kolleginnen dort oder Kollegen haben zumindest zeitweise mal in Europa oder in den Vereinigten Staaten studiert, sodass es da auch eine gewisse Überschneidung gibt. Viele von uns haben längere Zeiten im Vorderen Orient verbracht. Und wir bemühen uns da, diese Kooperationen auf Augenhöhe und wirklich gleichberechtigt und umfassend zu gestalten im Sinne der Dinge. Also es geht hier wirklich nicht darum, irgendwelche Paradigmen durchzusetzen, sondern gemeinsam mit den Forscherinnen und Forschern aus den Gastländern an diesem Kulturerbe zu arbeiten.
Wir waren ja eben vor den Nachrichten bei den vielen weißen Flecken, bei den vielen Dingen, die wir noch nicht wissen über die Gesellschaften, die diesen Kulturraum bevölkert haben. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, in eine Zeitmaschine zu steigen und an einen beliebigen Ort zu fliegen, zu gebeamt zu werden, Ihrer Wahl in Mesopotamien, welchen Ort, zu welcher Zeit würden Sie wählen?
Da stellen Sie jetzt wieder so eine schwierige Frage. Das ist ja für einen Forscher nicht zu beantworten. Also ich glaube, ich müsste dringend mal nach Uruk fliegen, also ganz in den Süden Mesopotamiens, weil das der Ort ist, in dem um 3300 vor irgendwo der entscheidende Schalter für die Innovation Schrifterfindung umgelegt wurde. Und ich würde doch zu gerne wissen, wie das damals gemacht wurde, denn man muss sich vorstellen, die Durchsetzung von so einem Schriftsystem, das heißt, dass die Leute das erstens benutzen, und zweitens, dass das die eine Generation, die es eingeführt hat, überlebt, dass also die nächste Generation es auch noch benutzt. Ja? Das ist nicht so ganz trivial. Nicht? Also wir erleben ja jetzt in unserer Zeit zum Beispiel die Einführung dieser Smartphones, ja, gegenüber den tragbaren Telefonen. Das ist ein ziemlicher Schritt gewesen, der eine Dynamik bekommen hat, einfach dadurch, dass es immer mehr Leute getan hat. Wie solche Dynamiken in Gesellschaften mit Städten, wo 2000 Leute gelebt haben, funktioniert haben, das würde mich schon interessieren. Und tatsächlich, als man die ersten dieser Keilschriften entdeckt hat im 18. Jahrhundert, war völlig unklar, wo die eigentlich herkamen. Man hat mal erst gar nicht geglaubt, dass das Schrift ist, sondern hat gedacht, das sind irgendwie Ornamente. Ja, und da gibt es also lange Exkurse darüber, ob das nun Schrift sein kann oder nicht. Denn die These war ja, die Schrift entwickelt sich vom Figürlichen zum Abstrakten. Und da findet man nur sowas ganz Abstraktes. Und da sagt man ja, so früh kann es ja sowas Abstraktes gar nicht gegeben haben. Also ist es keine Schrift. Ja? Also ein klassischer Fehlschluss in dem Fall. Das, was wir als Keilschrift sehen, ist natürlich auch schon das Ende einer Entwicklung. Und am Anfang sind einige Zeichen so figürlich, dass man die gut erkennen kann. Aber zugleich haben die Schriftingenieure, und deswegen wäre ich so gerne in Uruk und würde gerne sehen, wie die diskutieren, wie das Zeichen für Schaf aussehen würde. Wenn sie das sehen, da denken sie nie an ein Schaf, das ist ein Kreis.
Und wie die das dann allen beibringen. Ja, also es, ne, ist ja nicht, es reicht ja nicht, wenn sie sich da einmal auf den Marktplatz stellen und sagen, wir haben uns jetzt überlegt, es ist geschickter so.
Ja. Also das würde mich einfach interessieren, wie funktioniert dieser Implementationsprozess, der ungefähr... Da muss ja eine Generation, mehr Zeit haben sie nicht, und dann müssen sie es aufrechterhalten und ausbauen, und sie müssen ein paar Politiker davon überzeugen, dass es nützlich ist, es zu haben. Sonst ist gleich wieder weg.
Also ich habe mir das ursprüngliche Zeichen für Fisch angeschaut. Das war ein Symbol, ne? Klar erkennbar, der Fisch. Mhm. Zwei Elemente, super simpel. Mhm. Und dann am Ende dieser Skala steht ein hochkomplexes Zeichen mit 7 verschiedenen Elementen, das man niemals mehr als Fisch erkennen könnte. Was ist der Vorteil?
Also das ist das, was Sie sehen.
Ja, Entschuldigung.
Was Sie sehen. Ja. Für jemanden, der damals schreiben gelernt hat, der hat ja eigentlich normalerweise nur die Schrift seiner Zeit gelernt. Also der hat die Zeichen so gelernt, wie sie in seiner Zeit geschrieben wurden, und nur einige wenige wurden ausgebildet auch in älteren Formen. Das heißt, diese Paläographie, also die Altersentwicklung der Schrift, die sehen nur wir Forscher in dieser Intensität. Der Vorteil davon ist, dass Sie mit einem Instrument relativ schnell schreiben können. Wenn Sie erst so figürliche Zeichen da reinfriemeln müssen, brauchen Sie erstens viel Platz. Ja. Das zweite Problem ist, dass man sich ein bisschen gelöst hat von der Wort-gleich-Zeichen-Schrift und ist übergewechselt in eine Silbenschrift, sodass ein Zeichen für eine Silbe stehen kann. Es gibt auch noch Zeichen, die für Wörter stehen, aber vor allem Silben spielen da eine Rolle. Und dann reduziert sich der Zeichensatz ein bisschen. Und das schreiben sie recht schnell. Also ich habe Studierende, die können das ganz fix, also bewundernswert fix schreiben. Es ist eine Frage der Übung und der Praxis. Und es geht von der Hand übers Auge in den Kopf. Ohne Wischen und Wedeln.
Ja, faszinierend. Bewunderung für die Studenten. Wenn Sie jetzt immer diesen Blick so zurückrichten auf die frühen Gesellschaften, da fallen einem ja wahrscheinlich auch Dinge auf, wo wir zivilisatorisch nicht so richtig weitergekommen sind in der Zwischenzeit. Sie haben ein Buch über die Assyrer geschrieben, 2003 erschienen in der Beck'schen Wissenschaftsreihe. Da schreiben Sie zum Beispiel über die verödeten Landschaften, die durch menschliche Eingriffe versteppt, verwüstet sind. Ein anderes Beispiel sind die Monokulturen in der Landwirtschaft, die es offenbar auch damals schon gab, vor Tausenden von Jahren, und die damals auch schon Gesellschaften in die Krise geführt haben, Landstriche verwüstet haben. Macht einen das nicht wahnsinnig als Forscherin, immer zu sehen, wie die Menschen über Jahrtausende dieselben Fehler machen?
Also dieser Satz, man kann aus der Geschichte lernen, den muss man schon ein bisschen modifizieren, nicht? Also das Einzige, was man hoffen kann, ist, denselben Fehler nicht nochmal zu machen. Aber selbst das funktioniert ja nicht. Das irritiert einen schon, vor allem, weil man als Altorientalist immer bei solchen Tagungen zu so einem Thema, muss man immer als erstes, ne? Weil man sagt, das war alles, gab's alles schon mal. Nichts Neues unter der Sonne ist eigentlich sozusagen die Erfahrung, die man immer hat. Man wird dazu so eine Art Cassandra, ja, weil man ja im Grunde genommen einen großen Experimentalraum hat, in dem kann man schauen, was passiert, wenn. Ja, und dann gucke ich mal, also irgendwo zwischen 10.000 vor und 0 finde ich da schon eine Parallele. Ja. Inflation, Deflation, was immer sie wollen, Wassermangel, ja, Klimawandel, ist alles schon mal da gewesen.
Ja, man kann sie überall hin einladen.
Man kann mich überall hin einladen und mal kann ich mehr und mal kann ich weniger dazu aus dem alten Orient erzählen.
Tja, und können wir was aus den Fehlern vergangener Kulturen lernen oder nicht?
Na, wir können lernen, dass sozusagen die Skala, in der wir im Augenblick agieren, natürlich alle Ressourcen hoffnungslos überfordert, nicht? Also dass der große Unterschied zwischen damals und heute ist die Zahl der Menschen auf diesem Erdball, Punkt. Ja, alles andere haben sie genannt, also es gab schon Trockenphasen, es gab Kaltphasen, es gab die Übernutzung, Ressourcenverschwendung jeglicher Art, gibt's alles schon. Und da kann man nur sagen, ist es jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll. Aber die eine Skala, die sich massiv verändert hat, ist sozusagen die Zahl der Menschen und die Intensität der Eingriffe, die einfach latent dann so viel größer sind. Aber ich meine, machen wir uns nichts vor, dass in Großbritannien nicht mehr so viele Bäume wachsen. Das hat mit den Römern zu tun, die da ihre Schiffe gebaut haben. Ist jetzt nicht der alte Orient, aber...
Hat sich das nie von erholt, das Land?
Nö.
Dann ist es natürlich auch aussichtslos, ne? Was sollen wir tun? Aber nee. Die Staudämme, ne? Ja. Die Sie beschreiben, das müsste man jetzt nicht unbedingt. Also Sie beschreiben, dass es eigentlich fruchtbare Landschaften waren, dass man da in Nordmesopotamien überall Landwirtschaft das ganze Jahr über betreiben konnte.
Mehr oder weniger, ja, klar.
Ohne künstliche Bewässerung.
Im Regenfeldbau im oberen Bereich, ja.
Da reden wir von Syrien, Irak.
Naja, also der Bereich, in dem sie Regenfeldbau betreiben können, das heißt, sie brauchen kein zusätzliches Wasser, das ist alles so etwa oberhalb nördlich von Mosul aufwärts und in die Bereiche der Gebirgsränder, ne, wo das sich abregnet. Und wenn man sich die Verlagerungen der Flussläufe im südlichen Mesopotamien über die Zeit anguckt, dann sieht man, dass ganze Städte einfach aufgegeben werden mussten, weil sie keinen Wasserzugang mehr hatten. Punkt aus. Aber offensichtlich nutzt es nichts, wenn man das erzählt, nicht wahr? Das
sieht ein bisschen so aus, ehrlich gesagt. Aber mal schauen, vielleicht kommt es auf die Häufigkeit an.
Es kommt auf die Häufigkeit an. Und wie gesagt, die Skala ist heute eine andere, sollte uns aber eigentlich zu noch viel mehr vorsichtigem Umgang mit dem, was wir haben, veranlassen. Das kann ganz schnell gehen. Und dann wird niemand mehr da sein, der irgendwie sich über merkwürdige Mythen, wie zum Beispiel die Sintfluterzählung, irgendwie Gedanken macht und sagt, was ist da eigentlich dahinter zu sehen? Ja? Oder was sind diese merkwürdigen Erzählungen von den Klagen der Städte, die plötzlich verlassen werden, wenn wirklich Tausende von Leuten auf einen Schlag ganze Räume verlassen, Migrationsbewegungen anstoßen, die Menschen anderswo hinkommen. Da gibt es einen Riesenaufruhr, weil man natürlich auch nicht so ganz weiß, wie man damit jetzt umgehen soll.
Ja. Und das hat auch mit den fehlenden Ressourcen und dem Wasser.
Das hat mit den fehlenden Ressourcen zu tun und das hat mit Infrastrukturproblemen zu tun. Es hat manchmal sicher auch mit Krankheiten zu tun. Nicht? Ich meine, auch damals gibt es Erreger, die eben einfach in Sumpfregionen dann zur Unbewohnbarkeit, wo die Leute einfach weggezogen sind, weil ganz klar ist, dass man das dann nicht aushält. Ja.
Also dieser Blick zurück, der ist auch so ein bisschen ein Blick in den Spiegel. Was hat unsere Gesellschaft wirklich mit dieser Zeit zu tun?
Die Frage ist, was für Prozesse das Zusammenleben motivieren und gestalten. Und da kann man sagen, wenn man ein als Prozessziel Wachstum hat, dann ist ganz klar, dass bei endlichen Ressourcen einfach irgendwann Schluss ist. Also mehr als da ist, kann kaum werden. Ja? Und das war natürlich den Leuten auch damals sehr deutlich. Das sehen Sie an diesen expandierenden Imperien. Ja? Wenn Sie also dieses assyrische Imperium angucken, das ist ein Rentierimperium. Die leben davon, dass sie immer wieder neue Regionen erschließen, von denen sie dann sozusagen Güter, Objekte, also Ressourcen einsammeln können, von Menschen über Dinge bis hin zu Steuern und Tributen. Und irgendwann wird dieses Imperium so groß, dass es einfach überdehnt ist. Das lässt sich über die Infrastruktur nicht mehr halten und nicht mehr kontrollieren. Und dann kollabiert es, weil wir vorhin gesprochen haben, warum gehen Gesellschaften kaputt? Weil dann die äußeren Kräfte zu stark werden und die Gelegenheit nutzen. Aber diese Probleme sind wirklich nicht neu.
Ja. Aber gibt es irgendeine Verbindung von unserer modernen Leistungsgesellschaft bis hin zurück in die mesopotamische Antike?
Also ich nehme jetzt mal irgendwie ein Beispiel aus den Archiven des Palastes von Mari, weil wir so viel über Syrien gesprochen haben. Am Euphrat ist eine dieser großen Königsstädte, die dort im 19., 18., 17. Jahrhundert dort entstanden und bevölkert waren. Und in diesem Palast hat man große Archive gefunden. Und in diesen Archiven findet man die Berichte unter anderem aus den Provinzen über das Leistungspotenzial vor Ort, wo ganz klar finden Sie Briefwechsel, wo gesagt wird, letztes Jahr habe ich das Stück noch mit 4 Ochsen und 10 Mann bewirtschaftet. Jetzt sagst du mir, ich kriege nur noch 2 Ochsen und 6 Mann, soll dieselbe Fläche machen. Wie soll denn das gehen, bitteschön? Also Arbeit sozusagen und die Erfindung des Prinzips Leistung ist nichts, was wir in der Moderne entdeckt haben. Das gibt es ganz früh. Und wir können weiter zurückgehen bis ins weit hoch ins dritte Jahrtausend, wo wir finden, dass die Anwendung eines Zeitmaßsystems auf den zu beobachtenden Arbeitsumfang natürlich das Prinzip Leistung ergibt. Ja? Wie viele Leute brauche ich, um das und das umzusetzen? Geht es vielleicht auch mit ein paar weniger? Ja, das geht schon.
Arbeit in Zeit.
Ne? Ja. Ja. Also das ist ein ganz altes, also wenn Sie eine Verbindung zu unserer modernen Gesellschaft wollen, haben Sie das da natürlich. Mhm. Ja. Da gibt es natürlich auch Interessen. Der Palast hatte immer ein Interesse daran, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel zu erreichen. Ja. Daneben muss man auch sagen, gibt es ja auch durchaus ein Versorgungsprinzip und auch ein Verantwortungsgefühl. Und man kann ja immer sagen, dass eine Zivilisation sich auch daran muss messen lassen, wie viel Menschlichkeit sie entwickelt gegenüber den Schwächsten ihrer Glieder. Ja, also, dass die Starken durchkommen, daran braucht man nicht zu zweifeln. Aber Zivilisation ist eigentlich der Umgang mit den Schwachen. Das ist schon auch ein Paradigma in der, wie ich mal sagen, Herrscherideologie jener Zeit, dass also der König eine Verantwortung hat für die nicht Privilegierten, für die, jetzt sage ich mal, Witwen und Waisen. Das wird auch explizit formuliert, das wird auch zum Teil durchgesetzt. Da würde man jetzt sagen, man ist noch ein Stück weg vom Sozialstaat, aber die Leistungsgesellschaft auf der einen Seite hat als andere Seite auch eine Sorge für diejenigen, die da irgendwo durchs Netz fallen. Und das finde ich dann auch ganz interessant, dass sich beide Pole aufzeigen lassen und manifestieren. Ja.
Tja, jetzt würde man vielleicht den einen Teil ein bisschen zurückentwickeln wollen. Im Hinblick auf Zukunftsperspektiven, kann die Gesellschaft sowas leisten? Kann man sich zurückentwickeln, wenn man die Wurzeln von einer Fehlstellung sozusagen findet?
Naja, ich weiß nicht, ob ich das als Zurückentwickeln bezeichnen würde. Ich fände das einen großen Fortschritt, ja, wenn wir diese Fehlstellung beseitigen könnten und zwar möglichst konfliktfrei beseitigen können. Und wir haben die Möglichkeiten dazu. Wir haben heute ganz andere Instrumente des Ausgleichs gefunden. Und da gibt es ja auch schon viele, die darüber nachgedacht haben und Gesellschaftsmodelle, an denen man arbeiten kann. Ich fände das gar nicht unbedingt, dass man einen Rückschritt machen möchte. Ich möchte jetzt nicht im zweiten Jahrtausend vor Christus irgendwie leben dauerhaft.
Also ich glaube ich auch nicht so gern.
Nee, ne? Ich finde, Fortschritt kann auch sein, dass man seine gesellschaftlichen Modelle überdenkt und sagt, wir müssen mal genau hingucken, brauchen wir so viel? Möchten wir so viel haben? Möchten wir so viel verbrauchen? Und wenn die Antwort dann doch Nein lauten sollte, wie können wir das leisten? Und da kann man aus der Geschichte eine Menge Dinge lernen.
Finde ich einen guten Schnitt hier, um mal wieder ein bisschen Musik zu hören. Mhm. Ich würde sagen, wir hören einfach rein und sprechen danach drüber, okay? Ja, Filmmusik, unverkennbar. Die Ouvertüre aus dem Wüstenepos Lawrence von Arabien. Frau Kanzel-Kirschbaum, was sehen Sie vor sich, wenn Sie das hören?
Naja, also man muss sagen, Peter O'Toole nicht. Und also das ist ja ein ganz klassisches Erzeugnis, sag mal, der westlichen Orientvisionen. Und was ich vor mir sehe, sind sozusagen die Schäden, die angerichtet wurden durch die Politik jener Zeit, die der Westen also diesem Landstrichen dort aufoktroyiert hat und unter den Folgen dieser Entscheidungen damals leiden alle bis heute.
Jetzt müssen wir von der Orientpolitik der Briten und den Sanddünen nach Tübingen kommen. Wie machen wir das?
Wie machen wir das? Ja, das ist nicht so einfach. Muss man, glaube ich, einen glatten Schnitt machen.
Es erscheint auf den ersten Blick sehr naheliegend, dass Sie Wissenschaftlerin geworden sind und dass Sie sich mit alten Kulturen beschäftigen. Sie sind in Tübingen aufgewachsen und zwar in einem Haushalt von Altertumsforschern.
Ja, das ist richtig. Meine Mutter ist Latinistin und Altphilologin und mein Vater ist Altphilologe und Theologe und Religionswissenschaftler und das prägt. Also wenn ich aus meinem Bett immer so geguckt habe, habe ich immer auf so dieses, gab so eine wunderbare Serie mit die Entwicklung der Menschheit. Das waren so Bildbände, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Aber jedenfalls, also das ist sozusagen Tischgespräch gewesen und wenn man morgens aufgewacht ist, hat man auf diese Bücher geguckt und natürlich, also irgendwie ist es naheliegend, aber man muss sagen, es war nicht eine Sofortentscheidung. Also eigentlich hatte ich mir überlegt, dass ich gerne Medizin studieren würde.
Und dann?
Und dann habe ich eine Weile im Krankenhaus gearbeitet, habe mir das angeguckt und dachte, das ist alles ganz interessant, aber das kann ich auch noch später machen. Und habe mich dann
wann später?
Na, wann später? Das war damals noch nicht, also mit 18 ist später, ist ja noch eine Weile hin, nicht wahr?
Mit 30 dann?
Na, weiß ich nicht. Also ich hatte gar kein Alter da irgendwie vor Augen. Ich dachte, machst jetzt erstmal was ein bisschen schwieriger aussieht und irgendwie dachte ich auch so ein bisschen weg aus Tübingen ist vielleicht auch gar nicht so falsch. Und dann fand ich die Archäologie ganz interessant und die Geschichte. Und dann trieb mich das sozusagen über Rom und Athen eben immer weiter nach Osten. Und ich hatte einfach wahnsinnig gute und begeisternde Lehrer, die mir da immer wieder sozusagen so kleine Köder hingelegt haben. Ja, so. Und ja, dann bin ich da im vorderen Orient angekommen und da fand ich es gut. Und da habe ich gedacht, man braucht auch noch wirklich Forscher, ja, und Forscherinnen vor allem. Und ja.
Dann haben Sie gedacht, das machen Sie jetzt erstmal.
Das mache ich jetzt erstmal.
Bis später.
Bis später. Dann. Später kann ja noch kommen.
Sie haben mir vorab erzählt, dass Sie auch mal Krankengymnastin oder Physiotherapeutin werden sollten. Wer hat das denn an Sie herangetragen?
Das war also in Anfang der 80er Jahre wurde mal vom Arbeitsamt berufsberaten. Und ich glaube, unser
das
gesamter.
Das ist ja eine Frechheit eigentlich.
Naja, doch, die sind da gekommen und dann wurde einem gesagt, was man gut könnte. Und ich glaube, fast alle Mädchen aus meiner Klasse wurden sozusagen in Richtung Physiotherapie. Das war so. war so das, was man sich vorstellen konnte. Ne?
Es ist ein bisschen lustig, aber auch nicht wirklich.
Nee, also ich würde sagen, also damals war ich wirklich schockiert, weil ich dachte, also das ist jetzt wirklich das, irgendwie, weiß ich nicht. Aus heutiger Perspektive würde man sagen, aber sowas von daneben, das geht gar nicht. Ja?
Sie haben eben angesprochen, Ihre Lehrer waren vor allem Männer. Altorientalistik, war das so eine richtige Altherrendisziplin damals?
Na, Altherren würde ich jetzt nicht sagen. Das waren doch gestandene, unternehmungslustige Typen. Ne? Also das macht man nicht einfach so. Also ich habe mich da auch nicht irgendwie komisch gefühlt oder das darüber auch nur nachgedacht. Das war einfach so. Ja? Es war dann, wurde dann eigentlich interessant, in dem Moment, in dem man selber in diesen akademischen Kreis eintreten möchte, dann gibt es da schon so, wie will man sagen, also da die Dominanzen der Geschlechter waren da schon noch sehr deutlich spürbar. Und ich würde denken, sie sind bis heute spürbar. Wir sind in meinem Fach auf einem guten Weg, glaube ich doch, dass also wir
wie
da.
Wie ist denn da so der Schlüssel?
Also im Moment ist der Schlüssel 10 zu 3, ja, 9 zu 3. Aber man muss natürlich auch sagen, es muss immer auch die Leute geben, das ist wie überall, die müssen raufwachsen, die jungen Frauen müssen sich entscheiden, das weiterzumachen. Ich habe ganz viele kluge Absolventinnen, die aus verschiedenen Gründen sagen, sie möchten nicht in den wissenschaftlichen Raum. Sie haben das gerne gemacht, es hat ihnen Spaß gemacht, aber sie möchten es nicht als Beruf haben. Ja. Und da muss man sagen, muss man ein bisschen über das System nachdenken. Das hat jetzt auch nicht so sehr viel mit der Altunterlistik zu tun, sondern mit unserem Wissenschaftssystem und diesen wirklich unplanbaren Berufsbiografien. Mhm. Also ich muss auch sagen, es gab immer wieder Momente, wo man über Exit-Strategien nachdenkt. Aber ich auch.
Bei Ihnen auch?
Ja.
Mhm.
Ja. Also einer meiner großartigen Alternativpläne, also außerdem später Medizinstudium, war immer, dass ich fand, es muss eigentlich in Deutschland mehr anständige Espresso-Bars geben.
Und dann wären Sie Barista geworden.
Hätte ich mich selbstständig gemacht und einen ordentlichen Ort für Wissenschaft im Hinterzimmer und am Tresen gebunden.
Das ist ein Modell, was gar nicht so wenig Leute in Berlin betreiben, würde ich mal meinen.
Ja, das ist so. Also ich weiß auch gar nicht, woher ich diesen Gedanken habe und wahrscheinlich bin ich völlig ungeeignet. Es ist wahrscheinlich gut für die Barista-Szene, dass ich das nicht realisiert habe. Aber trotzdem. Also
auf jeden Fall gut für die Wissenschaft, würde man meinen.
Ja, nein, aber ich muss sagen, dass unser System ist nicht attraktiv.
Wie haben denn Ihre Eltern reagiert, dass Sie jetzt doch noch zu Ihnen ins Gleis gefunden haben? Ist das immer auch so harmonisch oder ich meine, man möchte sich ja auch immer abgrenzen als Kind irgendwie?
Ja, also ich glaube, das war eigentlich nie ein Problem. Wie gesagt, das Altertum ist so weit und so groß. Also
gibt's Platz für alle Familienmitglieder.
Platz für alle Familienmitglieder und ich meine, mit dem Keilschriftlesen, das ist schon ziemlich viel Abgrenzung, nicht wahr? Also die haben das sozusagen mit einer großen Gelassenheit besichtigt. Glücklicherweise habe ich eine Schwester, die das jetzt nicht auch noch gemacht hat, sondern beschlossen hat, der Familie so noch ein paar andere Gesprächsthemen zu geben. Ist Juristin geworden ist, was aber letztendlich dann eigentlich nur den Gesprächsmoment irgendwo dynamisiert und erweitert. Nö, ich glaube, die kommen da ganz gut mit klar.
Kommen mit klar, das ist gut. Mhm. Bachs Kunst der Fuge, gespielt von Glenn Gould, Frau Kanzig-Kirschbaum, stand ganz oben auf ihrer Wunschliste. Mhm. Warum dort?
Warum dort? Ich habe, nachdem ich viele Jahre nicht mehr Klavier gespielt habe, vor einigen Jahren wieder angefangen. Eigentlich kann man sagen, habe ich den Klavierlehrer meiner Tochter geerbt, die sozusagen mit Ende der Schule beschlossen hat, dass sie jetzt mal was anderes tun muss. Das ist Thomas Müller, der auch Organist ist und ein großer Bach-Spezialist und mit mir ganz geduldig neben irgendwelchen Ausflügen in die absolute Moderne das Bach-Werk durcharbeitet und mir hilft, diese unglaubliche Schönheit und Präzision, mit der dieser Mann komponiert hat, wirklich zu verstehen, jenseits, sagen wir mal, des musikalischen Genusses. Und das ist eines meiner Ausgleichsmomente. Und da bin ich auch froh, dass ich das tun kann.
Thank you.
Glenn Gould mit Bach, die Kunst der Fuge gewünscht von Eva Kanze-Kirschbaum, Altorientalistin, Professorin an der FU Berlin und mein Gast heute bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wann, Frau Kanze-Kirschbaum, waren Sie zuletzt in der Region, die Sie erforschen?
Das war im Sommer 2010. Im Sommer 2010, also kurz vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs und
in
der,
Syrien.
In Syrien. Genau. Damals gab es eine größere Reise. Und, da war ich auch zuletzt auf der Grabung, deren Texte ich eigentlich jetzt bearbeiten soll. Und das können wir jetzt nicht machen, denn die sind einfach noch nicht wirklich gereinigt. Die liegen noch mehr oder weniger so, wie sie aus dem Boden gekommen sind und warten darauf, dass hoffentlich doch es eine Rückkehr der Forschung auch in dieses so geschundene und zerrissene Land geben können wird.
Sie hatten ein ganz großes Forschungsprojekt vorbereitet, was genau dann starten sollte.
Ja, das ist vielleicht auch so ein Schlüsselmoment gewesen, nicht? Also für viele oder eigentlich, glaube ich, alle Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Raum, vor allem in Syrien, arbeiten und gearbeitet haben, ist natürlich dieser Einschnitt nach Jahrzehnten, in denen wir dort gut, natürlich unter den Bedingungen einer Diktatur, aber doch gut mit der lokalen Bevölkerung, mit den antiken Behörden zusammengearbeitet haben, in denen man behutsam auch ein Ausbildungssystem sozusagen lokal gebaut hat und Arbeitsplätze geschaffen hat, in denen man einen Studentenaustausch angeregt hat, wo dann Wissenschaftlerinnen und angehende Wissenschaftler nach Deutschland gekommen sind. Als ich studiert habe, waren bei uns Leute aus Syrien, aus dem Libanon, aus Irak, aus Iran, aus der Türkei. Unser Seminar war wirklich ein internationaler Treffpunkt. Es war wirklich ganz durchmischt. Und mit dem Bürgerkrieg und den Folgen haben viele von uns nicht nur sozusagen ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte, manche ihr Lebenswerk verloren, nicht? Also man hat ja da diese Grabungsorte auch aufgebaut und betreut und viele dieser Orte liegen an strategischen Orten, damals wie heute, nicht? Und das sind dann eben plötzlich also Flakschutz-Abschussstationen geworden und sowas. Und wir haben natürlich auch eine Menge Kollegen vor allem verloren, solche, von denen wir es wissen, dass sie einfach wirklich brutal umgebracht wurden, dass sie gefoltert werden, andere, die einfach verschwunden sind und eine ganze Reihe, denen es aus verschiedenen Gründen nicht möglich war, in diesem Land weiter zu bleiben und die heute im Rahmen von Forschungsprojekten in anderen Ländern irgendwo arbeiten müssen. Froh sind vielleicht, dass sie es können, aber noch froher wären, wenn sie in ihrer Heimat arbeiten könnten. Und das ist für uns, für mich, für viele ein ganz schlimmer Moment, der auch dem wissenschaftlichen Leben einen Stoß versetzt, der auch zeigt, wie fragil Zivilisation ist. Ja, wir sprachen vorhin über das, was eigentlich Menschlichkeit ausmacht und man sieht, wie schnell der Lack ab ist, wenn die Regeln, die man sich als Gesellschaft gegeben hat, außer Kraft gesetzt werden und nicht mehr gelten. Und das wurde uns sehr eindrucksvoll vor Augen geführt. Vor allem, wenn Sie sich vorstellen, dass in assyrischen Königsinschriften regelmäßig davon gesprochen wird, dass Menschen enthauptet werden oder an den Füßen aufgehängt werden. Das war für viele von uns weit entfernte Grausamkeiten einer historischen Epoche, die wir doch eigentlich überwunden haben. Und plötzlich wird einem vor Augen geführt im Theater von Palmyra, dass überhaupt nichts davon überwunden ist. Es ist nur zugedeckt und es kann ganz schnell wieder ausbrechen. Und das ist, glaube ich, das, was einen wahnsinnig traurig, wahnsinnig besorgt macht, wie das eigentlich mit dieser Menschheit weitergehen kann, wenn uns nicht einmal das gelingt. Ja.
Und in Bezug auf die Kulturrelikte bedeutet das ja, dass sie nicht nur nicht geschützt sind, sondern auch, dass sie zerstört werden, dass sie durch Kriegshandlungen zerstört werden. Sie werden ja aber auch vorsätzlich zerstört durch Terroristen des Islamischen Staats. Wir erinnern uns an die großen Sprengungen von Tempeln und so weiter, groß inszeniert. Dann gibt es natürlich auch dieses Problem des Kunstraubs wahrscheinlich in dieser Phase, oder?
Der ist natürlich intensiver, wenn die antiken Behörden nicht oder nur wenig wachen können, wenn auch traditionelle Strukturen, zum Beispiel, dass eben lokale Stammesführer sich verantwortlich fühlen und sich da kümmern, wenn das zusammenbricht, ist die Gelegenheit zum Rauben groß. Das war auch schon im Golfkrieg so und das war auch schon vor 200 und mehr Jahren so. Das hat sich intensiviert. Die Wege, die Dinge zu verscherbeln, sind natürlich auch breiter und größer geworden. Man kriegt das Zeug schnell außer Landes. Man kann ja im Internet praktisch in Echtzeit beobachten, welche Orte gerade mal wieder so ein bisschen im Fokus der Raubgräber stehen. Es ist zu vermuten, dass es da durchaus gezielte Aktionen, eben Suchaktionen gibt. Die Gesetze, die wir haben, können das nur zum sehr geringen Teil irgendwo von außen unterbinden. Und natürlich muss man sagen, was diese groß angelegten Sprengungen angeht, egal ob das nun Mossul ist oder Palmyra oder Bamiyan oder so, die haben natürlich davon profitiert, dass die mediale Aufmerksamkeit groß ist. Das ist sozusagen die Replik an den Westen. Jetzt zeigen wir es euch mal.
Ne? Hat ja ganz gut funktioniert, aber ist ein bisschen abgeflaut doch.
Es ist weniger geworden, es ist weniger demonstrativ. Das ist natürlich auch, weil die Kräfte dort ein bisschen zurückgedrängt worden sind. Aber machen wir uns nichts vor, nicht? Also wenn die Leute überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, mit normalen Mitteln irgendwo sich am Leben zu halten, dann ist der Schritt auch in diese Arten, sich von der eigenen Erde zu ernähren, der ist irgendwo denkbar und kommt auch vor. Das ist ja.
Sie haben eben gesagt, Sie können quasi in Echtzeit nachvollziehen im Internet, welche Städten gerade wieder raubgeplündert werden. Wie verfolgen Sie das nach?
Och, naja, man kann auf den einschlägigen Seiten gucken, wo solche Sachen angeboten werden, nicht? Also dann sieht man Tontafeln.
Das wird dann quasi offen gehandelt da?
Das wird offen gehandelt. Es gibt auch sozusagen, da gibt es einen grauen, einen illegalen Markt, nicht? Und manchmal genügt es, wenn Sie da auf einschlägigen Plattformen einfach ein Stichwort eintippen, dann sehen Sie da also von Tontafeln über Steinreliefs und halbe Wände können Sie da sozusagen, könnten Sie drankommen, nicht? Es gibt eine Menge Gegenmaßnahmen. Die Forschung hat also Kataloge erstellt, auch der Kunstwerke, die in den Museen zum Teil waren. Also da gibt es auch eine enge Zusammenarbeit mit den antiken Behörden der betroffenen Länder und das funktioniert, glaube ich, sehr gut inzwischen. Aber trotzdem, das wird immer wieder wird es solche Phasen geben, wenn eben die staatliche Kontrolle eben nicht stark oder nicht genügend vor Ort sein kann.
Haben Sie denn einen Eindruck vom Ausmaß des Schadens bislang? Kann man den haben von hier aus?
Das kann man von hier aus, glaube ich, gar nicht haben, denn das können Sie gar nicht beziffern. Diese Dinge haben natürlich einen Handelswert, wenn Sie den annehmen würden, da kommt irgendeine Zahl raus, das ist aber völlig unrealistisch. Jedes Ding, was dort zerstört wird, ist ein Unikat. Ja, jede dieser Tontafeln gibt es genau einmal. Und wenn sie kaputt ist, ist sie kaputt. Und eine Statue, wenn sie kaputt ist, ist sie kaputt. Punkt. Ja, und dann kann man sagen, naja, eine weniger ist jetzt auch nicht so schlimm, aber das ist eine ziemlich blöde Art und Weise, mit der Situation umzugehen. Nicht?
Aber Sie haben auch Kollegen und Kolleginnen, die vor Ort versuchen, noch Dinge zu sichern.
Ja, und das muss man sagen, da gibt es ein unglaubliches Engagement, auch Unterstützung, auch Geldgeber, die man braucht, um zum Beispiel einfach nur einen Zaun aufzustellen. Ja, einfach mal nur einen Zaun oder einen Wächter zu bezahlen, der einfach guckt. Das sind schon die kleinen Dinge. Und dann Wiederaufbau, Neuaufbau, das sind dann die größeren Maßnahmen. Und da sind die Kolleginnen und Kollegen aus den Ursprungsländern da selber natürlich auch ganz massiv involviert. Und man unterstützt sie, wo nur geht.
Ja. Haben Sie Angst vor dem Tag, wo Sie nochmal nach Syrien fahren und das mit eigenen Augen sehen?
Ja, schon. Also ich habe bei mir in unserem Forschungsprojekt hier an der FU ist ein Kollege, der auch aus dieser Region stammt, von dem höre ich gelegentlich Dinge und ich muss sagen, das ist schwer zu ertragen. Andererseits muss man sich klar machen, dass die gesamte Geschichte aus diesen Dingen besteht. Und bloß weil die Sachen vor 5000 Jahren passiert sind und damit eine zeitliche Distanz haben, ja, also es relativiert praktisch diese Art, wie wir Zusammenhänge, Phänomene, Ereignisse wahrnehmen, ja, dass das plötzlich so gegenwärtig wird und uns zugleich sagt, das, was vor 5000 Jahren passiert ist, war genauso schlimm, genauso dramatisch, hat genauso viel Folgen für das Leben jedes Einzelnen, jeder Einzelnen gehabt, wie das, was wir heute sehen. Ja.
Und es macht Ihre Arbeit natürlich auch umso wichtiger.
Wenn Sie so möchten, versuchen wir ein Stück Identität zu bewahren, aber...
Es geht doch auch darum, dieses vorislamische Erbe.
Sicher, sicher. Da ist, glaube ich, das ist nochmal so eine andere Wendung, dass natürlich die Geschichte viel weiter zurückreicht, als manche Ideologien das gerne behaupten möchten. Und dass es, glaube ich, wichtig ist für jede Kultur. Und das gilt jetzt nicht nur für Vorderasien, das gilt auch für uns hier in Berlin. Man kann nicht Geschichte einfach ungeschehen machen, indem man ihre Exponenten in Form von Architektur oder von Texten oder von Namen auslöscht. Ja? Also es gibt ja jetzt die Debatte ums Olympiastadion und es gibt immer wieder diese Debatten, wie gehen wir damit um? Und ich bin immer für ein ganz offensives Umgehen. Dann macht man eine Tafel hin und man lernt und sagt, das steht für etwas, mit dem wir damals nicht zufrieden sein konnten und heute nicht zufrieden sein können. Also man muss das einordnen, aber ausradieren, das ist keine Lösung. Und das gilt für sämtliche Gesellschaften, damalige wie heute. Früher haben sie auch ausradiert, nicht? Wir haben Texte, da sind die Namen rausgekratzt und Reliefs, wo die Köpfe abgehakt sind. Das war immer schon, war alles schon mal da.
Gut, aber den Schlussstrich hat es zum Glück nicht gegeben.
Den Schlussstrich hat es nicht gegeben, nein, bisher nicht.
Leider gibt es jetzt einen Schlussstrich für unsere Sendung, Frau Kanzig-Kirschbaum. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute da waren. Es war sehr interessant.
War mir eine Freude. Vielen Dank.
Zum Schluss auch noch der Blick auf die Zwischentöne in der kommenden Woche. Da wird der Friedensforscher Michael Bsoska zu Gast sein bei Michael Langer. Und bevor wir jetzt auseinandergehen, müssen Sie abschließend noch was zu unserem letzten Musiktitel sagen. Und zwar Rachmaninow, Klavierkonzert Nummer 4, Opus 40.
Ja, also Rachmaninow ist mir deswegen irgendwo teuer, weil es einer der wenigen Pianisten ist, von denen man aus seiner Lebenszeit noch Originalaufnahmen hat. Das sind ja nun Aufnahmen, die vom Anfang des 20. Jahrhunderts zum Teil stammen. Und ich finde das unglaublich spannend, auch zu hören, wie ein Komponist seine eigenen Stücke interpretiert. Das ist jetzt bei der Aufnahme, die wir hören, nicht der Fall.
Das ist leider nicht so. Wir hören Arturo Benedetti Michelangeli.
Was auch wunderbar ist. Ich bin ganz glücklich damit.
Dann auch von mir tschüss, einen schönen Sonntag und eine schöne Woche.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.